Ich war 14 Tage weg, habe in 14 Tagen so viel erlebt, dass mir vorkommt, als wenn ich nach einer riesenlangen Reise wieder hier wäre. Nun ist das ja mit der heutigen Bibelstunde so ein bisschen schwierige Sache. Nicht wahr, es sind schrecklich viele Leute im Urlaub, dass ich nicht ganz den Mut habe, in Simson einfach weiterzumachen, dass in so und so viele ja wieder nachher den Anschluss nicht kriegen. Und darum möchte ich mal so eine Zwischenbibelstunde halten, wo ich auf eine Frage eingehe, die uns in der Simson-Geschichte ja dauernd begegnet. Den wollen wir mal eben aufschlagen, den Simson, den da heißt, Richter 14 war das. Sie erinnern sich, dass dieser Auserwählte Gottes merkwürdigerweise hinabging nach Philisterland, ins Heidenland, um dort sich in ein Mädchen verliebt, die er heiraten wollte. Das war gegen das Gesetz Gottes. Das war gegen alle Ordnung. Und da heißt nun Vers 4, Richter 14, Vers 4, aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass von dem Herrn wäre. Denn er sucht die Ursache wieder die Philister. Die Philister herrschten damals über Israel. Wir sind da an eine Sache gekommen, die in der Bibel eine große Rolle spielt, dass nämlich die Männer Gottes unter der, ganz deutlich und ganz spürbar und immer unter der Führung ihres Herrn standen. Und dann hatte ich eine Leiterfreizeit, da kam das auch zur Sprache. Deshalb möchte ich heute Abend davon mal sprechen. Über dieses Geheimnis, dass Menschen dem Herrn angehören, die anderen verstehen da gar nichts, ne? Unter der Führung ihres Gottes stehen. Ich möchte mit Ihnen so eine kleine Bibelstudie machen über das Wort Führung. Sehen Sie, im ganzen Alten Testament fällt einem auf, hast du gesagt? Mit mir als Jugendpfarrer erlebt man ja Dinge nicht. Er sollte ein Junge seiner Freizeit, ich weiß nicht, ganz kennen, nicht in diesem Ausland abgewichen. 15-jähriger Junge, nicht so. Den suchen wir nicht. Ich bin da nicht so richtig. Also. Der hat keine Führung, können Sie sich noch verlassen. Schon im Alten Testament ist es geradezu auffällig, mit welcher Selbstverständlichkeit die Männer Gottes geführt sind, von dem Augenblick ab, wo sie dem Herrn bewusst angehören. In einer Weise, die uns fast unvorstellbar ist. Wie war die Abrahamsgeschichte fängt so an. Geh aus deinem Vaterland, aus deiner Freundschaft, aus deines Vaters Haus, in ein Land, also in, ich soll ihn nicht verausgeben, in Land des Gezeichnis. Wissen wir Abraham war, der Vater der Gläubigen. Der Mann, mit dem Gott nach dem Sündenfall neu anfing. Den er aus dem Heidenland erwählt und sagt ihm, geh aus deinem Vaterland, aus deiner Freundschaft, aus deines Vaters Haus, in ein Land, das ich dir zeigen will. Da zog Abraham aus. Mit Hunderten von Knechten, mit riesigen Herden, zog aus, wusste überhaupt nicht, wo er hin soll. Und dann führt ihn der Herr nach Palästina und sagt ihm, das Land will ich dir geben. Die Geschichte Abrahams geht dann so weiter, dass Abraham einmal von der Vernunft begleitet, das ist eine Teuerung im Lande. Er kann seine Herden nicht mehr nähern, es fällt kein Regen. Wir hätten ihm was abgeben können dieses Jahr nicht. Es fällt kein Regen. Und da der Furcht, da zieht er dahin, wo im vorderen Orient die Leute immer zogen, wenn es nichts mehr gab nach Ägypten. Doch in Ägypten kommen dann die größten Schwierigkeiten wieder in Kanaan. Und da redet der Herr mit ihm. Vorher nicht in Ägypten. Verstehen Sie, das ist für einen Menschen, der unbekehrt ist, ja auch für einen gläubigen Menschen, gerade zum Anfechten, wie hat der Herr ihm das so deutlich gesagt? Wer ist dein Vater? Nicht? Wie hat er mit ihm geredet? Er ist dabei, wir wissen das nicht. Aber so, dass Abraham es ganz genau wusste, der Führung war. Und genauso ist es nachher mit dem nächsten großen Mann Gottes, mit Mose, bei dem wird die Sache noch auffälliger. Es ist als wenn damals war Israel das erwählte Volk Gottes in Ägypten in der Sklaverei. Der König Pharao, der Vorläufer von Eichmann, will dieses Volk en bloc liquidieren. Er hat großartige Methoden, er kann noch nicht Verbrennungsöfen, aber Morden haben die Menschen zu allen Zeiten großartig gemacht. Ne? Sie eben sagten, wer sollte lieben, nicht? Das habe ich mal auf einer meiner Vorträge gesagt. Da kriegte ich aber einen Brief von einem Bundesabgeordneten, was ich von dummes Zeug wüsste. Ich gesagt, so ist es richtig. Und dieser Pharao will Israel ausrotten. Und da Moses, der am Königshof in Ägypten erzogen wird, fühlt die Berufung, er soll Israel erreichen. Aber doch Herr hat ihn nicht gerufen. Er befragt sich auch nicht mit dem Herrn. Er nimmt die Sache auf eigene Faust in die Hand und er schlägt einen Ägypter und hofft, dass er damit ein Startsignal für Israel gibt. Aber die Sache geht schief und er muss flüchten und hat nun also genug. Er will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Er lebt im Ausland, in Midian, heiratet, kriegt Kinder, wird ein Hirte und wird alt. Verstehen Sie, für ihn ist die Sache jetzt abgetan. Und da kommt der Herr in den feurigen Busch. Mose, du sollst nach Ägypten gehen und mein Volk herausziehen. Nun will er nicht mehr. Das ist im ersten Kapitel 2. Mosebuch erschütternd erzählt. Wie alles in ihm wehrt und der Herr ihn überwindet und nun muss er hin. Mir ist er noch nicht im folgenden Busch erschienen, nicht wahr? Mit mir hat er so nicht geredet. Es ist für uns aufregend, dass die Leute der Bibel so deutlich unter einer Führung stehen, dass man fast das Gefühl hat, der fehlt uns doch irgendwas, nicht? Der fehlt uns was. Dass sie so gesagt kriegen, was sie tun sollen. Also Mose führt nun Israel heraus. Nun, was er ursprünglich als Bestimmung fühlte, das geschieht nun, aber erst wieder er ihn dahin führt in den Weg fahren. Vorher nicht. Sind die, wir sind Leute, die oft was tun und meinen schrecklich gut dabei. Und ich denke, man müsste die Sache aufgeben. Der Mose hat das getan, was der Herr ihn bestimmt hatte, aber er hat es getan ohne Führung, da war viel. Und das kann also Sache von uns furchtbar gut gemeint sein und wir sind nicht in der Führung Gottes Sache verkehrt. Das heißt das nicht. Das ist eine sehr aufregende Geschichte. Dass nicht unser guter Wille entscheidend ist, ob wir es gut meinen, sondern ob wir unter der Führung Gottes sind. Dann geht die Sache weiter. Moses führt Israel durch die Wüste 40 Jahre lang. Und da heißt der Herr im Koran in der Welt. Und des Nachts in der Feuersache, eine riesige Wolke, in der das Angesicht Gottes sich erwähnt, die geht vorbei. Und wenn die Wolkensäule sich niederließ, dann lagerte sie Israel, dann ruhten sie. Und wenn die Wolkensäule lange ruhte, ruhten sie lange. Und da gab es keinen Generalstab, der beriet, wie man das jetzt machen musste, wo man dachte, mit die Wolkensäule ist ja hoch und loszog. Und dann zog man. Das ist ja geradezu erschreckend großartig. So möchte ich es haben, wissen Sie. Ich kriege zum Beispiel so einen Haufen Einladungen zur Evangelisation. Was soll ich annehmen, was nicht? Was soll ich annehmen, was nicht? Ich möchte keine Wolkensäule und kippe da auf die, da musst du hin und da nicht oder so. Ne? Verstehen Sie? Und so geht es Ihnen ja mit tausend Fragen auch. Das ist einfach herrlich, wie die Bibel davon spricht, wie die Menschen das schrieb, unter der Führung Gottes hin. Als sie in Kanaan einziehen, da müssen sie durch den Jordan, sie haben keine Pioniertruppen, sie haben keinen, die eine Brücke schlagen können. Sie haben auch keine Fahrzeuge über den Jordan zu kommen. Da sagt der Herr ihm genaue Anweisung, wann sie losziehen sollen. Und die Priester sollen die Bundeslade vorantragen. Und wenn sie in Jordan gehen, dann reißt der Strom ab. Doch Herr hält ihn fest und sie gehen durch. Sie können nicht darüber gehen, wann es gerade opportun ist, wenn es gerade nützlich ist. Sondern wenn der Herr sagt, so nun zieh, und dann könnt ihr durch den Jordan gehen. Zu keinem anderen Augenblick hätten sie da durchgekommen. Aber wenn der Herr sagt, nun geht, dann können sie ziehen. In dem Augenblick, wo er führt, macht er ihnen den Weg so großartig frei, dass auf einmal alle Probleme gelöst sind. Das gehört zur Führung dazu. Wenn man eigenen Weg suche, sagt die Bibel, dann kommst du da ohne Schwierigkeiten. Wenn du geführt bist, dann macht er den Weg frei. Wo könnte man nun weiter im Alten Testament durchführen, nicht wahr? Der Prophet Hesekiel, bei dem wird ganz deutlich, die Hand des Herrn ergriffen und führte ihn nach Jerusalem. Die Gelehrten sind nicht einig, ob das bloß im Geiste war, ich glaube, der Weg dahin geführt wurde. Oder wenn der Prophet Amos sagt, ich war ein Rinderhirte und dann nahm ich die Hand des Herrn und sagte mir, Zeuge von mir, wissen Sie, das ist voll davon, wie die Propheten, die Großen und die Kleinen, die Menschen Gottes, geführt sind. Nun können Sie sagen, es sind alles so große Gottesmänner. Jetzt müsste ich Ihnen, wenn ich die Zeit dazu hätte, dann würde es zu lang, die ganze Geschichte vom Büchlein Ruth erzählen. Das ist eine Geschichte von einem Heidenmädchen, der Mann gestorben war und die nun mit ihrer Schwiegermutter nach Israel geht. Und schließlich dort ein Mann heiratet. Kennen Sie das Büchlein Ruth? Lesen Sie es mal. Die Geschichte einer Führung bei einem ganz schlichten armen Mädchen. Bei einem ganz schlichten armen Mädchen. Nicht? Denn die Schwiegermutter sei still, der Herr weiß schon, was er tut. Nicht? Geführt, wie von Schritt zu Schritt. Bis der Weg vor ihr klar ist und sie auf einmal eine reiche Gutsbesitzersfrau ist und die Stammmutter Jesu ist. Ich habe in der Konkordanz mal nachgesehen, wie oft das Wort führen vorkommt. Das ist endlos viel, nicht? Und wenn Sie jetzt eine kleine Gruppe in der Freizeit wären, würde ich mal alle Stellen aufschlagen lassen. Wie oft in dem Psalm das Gebet kommt um Führung. Führe mich auf ebener Bahn, nicht? Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Das heißt, die Menschen des Alten Testaments wussten von den Vätern der Herr führen. Und haben sie eine tödliche Angst davor, nicht geführt zu sein. Und es gibt eine Stelle, an der das geradezu deutlich wird, das Grauen davor, wenn ein Mensch ohne Führung bleibt. Das ist in der Geschichte des Königs Saul, des ersten Königs in Israel. Dieser König Saul war ein junger Mann, den der Herr erwählte und segnete. Und dann ist sein Leben so, dass er dauernd ungehorsam wird. Ich könnte es jetzt im Rahmen unserer Bibelarbeit mal so ausdrücken, der dauernd aus der Führung wegläuft. Wenn er warten soll, da ist eine Stelle, wo der Samuel ihm gesagt hat, im Auftrag des Herrn, er soll warten, bis Gottes Stunde kommt. Da schlägt er voreilig los. Wenn er die Amalekiter ausrotten soll, dann hat er wieder andere Pläne dagegen gesetzt. Was ihm der Herr gesagt hat, dies Volk ist jetzt zum Gericht bestimmt. Er läuft aus der Führung weg. Und zwar, wenn Sie mal die Saul-Geschichte lesen, das würde jetzt zu weit führen, dann ist immer so, was der Saul tut, ist eigentlich ganz vernünftig. Aber es ist nicht unter der Führung Gottes. Das heißt, seine Vernunft ist immer im Widerstreit mit der Führung. Mensch, ich muss ja mein Verstand gebrauchen. Ist doch Wahnsinn, wenn ich das Volk ganz ausrotte. Die Rinderherden können wir brauchen zur Aufzucht für unsere Rinderherden. Also bringt er die nach Hause. Verstehen Sie? Seine Vernunft bekommt gegenüber dem, was der Herr ihm gesagt hat, die Oberhand und auf die Weise wird er dauernd ungehorsam. Und nun wird er verworfen. Und dann kommt kurz vor seinem schrecklichen Ende, endlich im Selbstmord, eine fürchterliche Stelle, wo ich sage, wo man das Grauen des Schreibers spürt vor der Tatsache, dass ein Mann aus Israel nicht mehr geführt wird. Das ist die Stelle, wo die Philister in großen Heerscharen einrücken und Saul ruft sein Heer zusammen. Und dann heißt es, und der Herr antwortete ihm nicht, weder durch Träume noch durch Visionen, durch Gesichte noch durch ein Wort der Priester. Der Herr antwortete nicht. Und da läuft er in der Verzweiflung zu einer Hexe, zu einer Spiritistin und lässt den Geist des Samuel beschwören. So sehr sind die Männer der Bibel gewohnt, geführt zu sein, nicht auf eigenen Füßen zu stehen, sondern geführt zu sein. So sehr sind sie es gewohnt, dass den Saul das Grauen überfällt, wie er plötzlich allein ist und dann nach den dunklen Mächten greift, um eine Führung zu bekommen. Und wenn auch nicht schrecklich, ist die Führung in Selbstmord und Tod da. Wird ihm deutlich, da ist etwas, was uns fast völlig verloren gegangen ist, mit ungeheurer Selbstverständlichkeit durchs ganze Alte Testament gesagt, ein Mensch Gottes ist einer, der von Gott geführt ist. Sehen Sie, man könnte die ganze Simson-Geschichte, also es hat schon Sinn, wenn ich diese Geschichte einziehe, wie jetzt nicht, unter dem Gesichtspunkt mal ansehen. Doch, seine Eltern wussten nicht, dass es vom Herrn war. Der Herr führt ihn auf den schmalen Grat, wo er in Krach kommt mit den Philistern. Aber dann geschieht es, dass Simson aus der Führung rausläuft und das werden wir noch besprechen, nicht wahr, sich an die Philister Frauen verliert und da führt er die Hand nicht mehr. Und dann geht sein Weg abwärts. Das ist ein Thema des Alten Testaments. Das Thema wird im Neuen Testament, also das muss ich noch sagen. Sehen Sie, es gibt einen Psalm, der geradezu das hohe Lied der Führung ist. Das ist der 23. Psalm. Nicht? Wo David sagt, der Herr ist mein Hirte. Ich gehöre seiner Herde, ich bin geführt. Ich bin geführt. Er führet mich auf rechter Straße. Denn er heißt guter Hirte, um seines Namens willen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er führt richtig. Das Loblied über die Führung ist der Psalm 23. Wie steht es im Neuen Testament? Sind die Menschen des Neuen Testamentes auch noch so unter der Führung, so eklatant, so deutlich, so drastisch? Oh ja, ich will nur ein paar Beispiele rausnehmen. Also die Apostelgeschichte ist voll davon. Sehen Sie, wir haben zwei Geschichten, wo Apostel ins Gefängnis kommen. Das eine ist der Petrus, den der Herodes einbuchtet und er gedachte, ihn nach Ostern dem Volke vorzustellen. Und die andere ist der Saulus, der Paulus, der in Philippi im Theater kam. Und da gibt es nun, fangen wir mit der Paulusgeschichte an, das ist für, wenn man was über Führung lernen will, furchtbar interessant, diese beiden Gefängnisgeschichten zu vergleichen. Der Paulus sitzt in Philippi im untersten Kerker. Und da gibt es um Mitternacht ein Erdbeben. Ein so gewaltiges Erdbeben, dass das Gefängnis so geschüttelt wird, das ist mir immer wunderbar gewesen, dass die Türen aufspringen, dass die Ketten loswerden und die Gefangenen frei sind. Ich würde gedacht haben, das ist ein klares Zeichen, dass man jetzt abhaut. Nicht wahr? Klar, nicht? Gott hat die Türen aufgetan. Jetzt Paulus geht. Der Kerkermeister kommt gesprungen, rechnet natürlich, wie die Gefangenen weg sind und will sich ins Schwert stürzen. Da ruft dieser Paulus auf den Tiefen zu, Moment mal, tu dir kein Leid. Ich habe so im Geist den gesehen, wie er mit einer Fackel, mit Licht ankommt. Es ist alles dunkel, nicht? Darum war der so von allen Gefangenen gesehen, beleuchtet und der Paulus sieht aus seiner Tiefe heraus, was er tun will. Tu dir kein Leid, wir sind alle hier. Er ist nicht weggelaufen. Er ist nicht weggelaufen. Doch Herr hat ihn noch nicht rausgeführt. Da bleibt er. Da bleibt er. Und bleibt so lange im Gefängnis, bis ihm klar wird, dass der Herr mit ihm will. Nämlich, dass der Kerkermeister zum Glauben kommen soll. Ach, ich weiß nicht, kennen Sie die Geschichte? Die müssen Sie mal lesen, Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 16. Ich bin so abgekämpft, dass ich meinen Zettel zu Hause gehabt habe und jetzt nur aus der Erinnerung Ihnen das alles erzähle. Ich habe die Stelle auch aufgeschrieben und der liegt zu Hause am Schreibtisch. So was passiert, nicht? Aber wenn man über 60 ist, dann verliert man seinen eigenen Kopf noch, nicht? Apostel 16, ich hoffe aber, Sie kennen die Geschichte. Verstehen Sie? Ja. In der Nacht bekehrt sich der Kerkermeister und sein ganzes Haus. Das wäre nicht passiert, dieser Anfang der Gemeinde in Philippi, wenn Paulus voreilig rausgelaufen wäre. Und das Ende war noch, dass die Behörden ihn feierlich wegführen mussten, sich entschuldigen mussten. Wie anders kam er weg, weil er warten konnte. Ich hätte es nicht gekonnt und wäre weggelaufen und gesagt, er war dumm. Die hätten inzwischen mich wieder gesucht und geschnappt und ungeheure Komplikationen, nicht? Er konnte warten, bis Gott ihm die Wege frei macht und die wundervolle Aufgabe. Anders die Geschichte bei Petrus, da ist also auch ein Apostel eingebucht, da gibt es kein Erdbeben. Und da steht, dass plötzlich ein Engel in seiner Zelle ist. Und schlug in die Seite und weckte ihn. Sagt, zieh dich an. Und da kommt dann immer das Wort, der führte ihn heraus. Und er führte ihn durch die erste, sie kam durch die erste Anordnung, er führte ihn auf die Gasse, da kommt ein paar Mal vor Führen vor und dann entlässt er ihn. Sogar aus dem Gefängnis gehen die Apostel nicht, wenn die Gelegenheit da ist, wenn die Vernunft sagt, Mensch, das ist doch ein Zeichen, gehen, sondern nur wenn eine ganz klare und deutliche Führung da ist, als der Engel des Herrn, da kann man jetzt nicht mehr irren, der führt mich heraus, nicht? Sonst warten wir wie Paulus und lassen von Gott von Stufe zu Stufe weiterführen. Das, ich finde es ein unerhörtes Beispiel von Führung, diese beiden Schichten nebeneinander. Und dann, wir kennen ja hoffentlich noch die Geschichte vom Kämmerer aus dem Mohrenland. Und das ist, da ist auch so ein unerhörtes Beispiel von Führung, weil es gerade hier deutlich wird, wie Führung und Vernunft gegeneinander gehen. Also ich will nur von der Bibel sprechen, nicht? Ich sage jetzt gar nicht, wie es bei uns gehen muss. Denn ich stehe zunächst vor der Tatsache, die werden so deutlich geführt, dass man gar nicht irren kann. Und wenn ich frage, werden wir geführt, da komme ich gleich drauf. Der Herr spricht so deutlich. Mir ist noch kein Engel erschienen. Ich habe im Gefängnis gesessen, aber kam kein Engel. Aber ich gehe vom Kämmerer aus dem Mohrenland, da ist ein Beispiel von Führung, wo so deutlich wird, wie es die Führung gegen die Vernunft sein kann. Da ist der Philippus, der Diakon Philippus in einer Stadt in Samaria, nach der Himmelfahrt Jesu, und predigt doch dieser schlichte Mann. Und dann schenkt es Gottes eine tolle Erweckung, eine richtige Erweckung. Eine Freude heißt in der ganzen Stadt. Und da sagt doch Herr zu ihm, so steht es, gehe auf die Wüstenstraße zwischen Jerusalem und Gaza, da will ich dir einen Auftrag geben. Also, wenn ich mir vorstelle, ich hatte jetzt letzte Woche eine Evangelisation, die ich so selten habe, weil Tausende zusammenkamen in einem württembergischen Nest, in dem bloß 50 Menschen wohnen. Nicht? So haben wir ganz selten erlebt, wo einer Tür laufen. Wenn einer gekommen wäre und sagt, also, lass mal die Sache jetzt ruhen und geh mal also in die Wüste Sahara, wo kein Mensch ist, so, nicht? So eine Wüstenstraße gibt bei uns ja gar nicht, alles besiedelt, nicht wahr? Dahin, wo gar nichts ist. Verstehen Sie, das ist ja so sinnlos, wenn ich Philippus gewesen wäre, hätte ich gesagt, Herr, das muss ein Irrtum sein. Hier ist eine Erweckung durch meine Arbeit entstanden. Ich habe von morgens bis abends Seelsorge, Menschen bekennen ihre Sünden. Sie sind alle hungrig und Anfänger im Glauben, die wollen mehr hören. Da ruft er mich jetzt raus auf eine Wüstenstraße, das muss doch ein Druckfehler sein. Verstehen Sie, da ist doch Vernunft und Führung direkt im Mann gegeneinander. Und kein Wort, Philippus geht und trifft den Kämmerer aus dem Mohrenland, der kommt zum Glauben und ist bestimmt der Anfang, dass Abessinien ein christlicher Staat wurde. Und das ist also das Land, das ist ein einziges afrikanisches Land, wo das Evangelium frühen Fuß gefasst hat. Wahrscheinlich viel größere Wirkung, als es in dem samaritanischen Städtchen gehabt hätte. Aber das konnte er ja nicht sehen, nicht wahr? Das möchte man das klarste, deutlichste Beispiel von Führung in der Apostelgeschichte ist Apostel 16, Vers 6. Das ist eine Ziffer, die ich verhalten habe. Da heißt es, da spricht Paulus von, da ist von den Reisen des Paulus die Rede. Da sie aber durch Phrygien und das Land Galatien zogen, ward ihnen gewährt vom Heiligen Geiste zu reden das Wort in Aachen. Wie hat der Heilige Geist das gemacht? Paulus sagt, ich will jetzt da in diese kleinen asiatischen Länder gehen, der Heilige Geist wehrt. Ich stehe wieder fassungslos davor, verstehen Sie, wie klar und deutlich die Leute unter der Führung Gottes standen. Der Heilige Geist wehrt. Dann heißt es weiter, als sie aber kamen an Mysien, versuchten sie durch Bithynien zu reisen und der Heilige Geist ließ es ihnen nicht zu. Sie zogen aber an Mysien vorüber und kamen hinab gen Troas. Und Paulus erschien ein Gesicht in der Nacht, das war ein Mann aus Mazedonien, der bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien, hilf uns. Als wir das gesehen hatten, trachten wir alsbald nach Europa zu reisen. Paulus hat kleine Pläne, er will in Kleinasien evangelisieren, der Geist wehrt ihm. Und so wird er vom Heiligen Geist ans Meer getrieben und darin Vision ein Europäer rufen. Und da reist er nach Europa und das Evangelium kommt nach Europa und es beginnt das, was wir christliches Abendland nennen. Das beginnt mit einer Führung Gottes. Wenn das christliche Abendland in der Führung Gottes geblieben wäre, sähe es heute sehr anders aus und braucht diesen ganzen Zirkus, den wir heute erleben, nicht mehr zu erleben. Aber am Anfang steht also eine ganz klare Führung. Ja, das gehört also zur Gemeinde Jesu Christi. Dass die Menschen durch den Geist Gottes deutlich geführt werden. Und nun müssen wir also als zweites uns mal fragen, gibt das eigentlich heute? Wenn es es heute nicht gibt, dann fehlt doch was. Müssten wir doch Leute sein, die das erfahren, ganz praktisch, erfüllt mich auf rechtes Wort. Also wir stehen oft zur Entscheidung unseres Lebens. Was ist richtig? Eine schwere Entscheidung. Man wäre ganz ruhig, wenn es noch so schwer ist, wenn man genau wüsste, also der Herr will das. Dann kann man es übernehmen. Nicht? Wir wollen uns nächstes Mal klar machen, dass ich überzeugt bin, dass der Herr, unser auferstandener Herr und Heiland, seine Leute, die er mit Blut erkauft hat, genauso führen wird, wie er die Leute der Bibel geführt hat. Und wenn uns das so eine fragwürdige Sache geworden ist, ist das ein Beweis dafür, dass unser Christentum so matt ist. In dem Maß, als wir wirklich dem Herrn gehören, als wir mit ihm unserem alten Wesen absterben, in dem Maß, als wir voller Heiligen Geistes sind, werden wir auch geführte Leute sein. Es gibt so viele Dinge, an denen man spürt, dass wir alle von dem volkskirchlichen, dünnen Christentum befallen sind. Nun langsam hört das ja auf. Es bildet sich wieder Gemeinde Jesu Christi und wir müssen diese urchristlichen Wahrheiten ganz neu lernen. Also auch die dieses Führung gibt. Und nun muss man natürlich fragen, wie führt der Herr heute sein Volk? Also, mir hat er noch keinen Engel geschickt, der wie den Petrus, der aus dem Gefängnis herausführte. Nicht? Trotzdem glaube ich, ich bin ganz gewiss, dass ich in meinem Leben immer wieder geführt worden bin. Und ich werde oft gefragt, wie erkennt man die Führung Gottes an irgendwelchen wichtigen Abschnitten seines Lebens? Nicht wahr? Wir brauchen die ganz bestimmt, etwa ihr jungen Leute, dann, wenn wir uns verloben sind. Das ist ein furchtbar wichtiger Schritt. Und Verliebtheit ist recht zu dem Urteil. Verliebtheit allein nicht wirklich. Ne? Oder ob sie Familie zusammenpassen. Ich glaube, gerade hier müsste man ganz sicher sein, wir sind zusammengeblieben. Ich glaube, dass nur die Ehe wirklich ein Fundament haben kann, wenn es noch so schwierig ist, wo man weiß, wir sind von Gott einander geschenkt worden. Ich glaube, dass man auch Führung braucht in der Berufswahl. Ne? Aber ohne mich können wir nichts tun, auch in kleinsten Dingen. Wie erkennt man die Führung Gottes? Es ist darüber in der Christenheit viel gesagt und geschrieben worden. Eins der ersten und wichtigsten Sätze ist immer das, man darf nicht allein stehen, man muss den Rat der Brüder hören. Man muss in der Gemeinschaft stehen und sich von den Brüdern beraten lassen. Und das ist ganz gewiss wahr. Auch dafür jetzt ein biblisches Wort. Sehen Sie, die Urchristenheit stammt einmal an einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung. Das war, der Apostel Paulus hatte Heiden das Kreuz Jesu verkündet. Und die waren nur Christen geworden. Aber die Gemeinde in Jerusalem, die aus Israel herauskam, die nahm natürlich das Gesetz des Alten Testaments besonders ernst und sagten, ja, wenn die zum Volk Gottes gehören, zum Neutestamentlichen Israel gehören wollen, dann müssen sie erstmal ins Alttestamentliche Israel eintreten, sie müssen Beschneidung annehmen, sie müssen das Gesetz halten, sie müssen den Sabbat halten und so weiter. Und der Paulus sagte, Mensch, wenn ich zu den Heiden komme und erzähle, die müssen mich schneiden lassen, die müssen Sabbat halten, dann sagen sie, doof, nicht? Wenn ich ihn aber verkündige, der Sohn Gottes ist gekommen, ist am Kreuz für euch gestorben und vergibt alle Sünde und versöhnt mit Gott, ist das endgültige Opfer, dann glauben sie. Das ist nicht nötig, dass sie das Gesetz aufnehmen, erfüllen. Zum Alttestament Israel kommt zum Judentum. Und es gab einen großen Knall. Ich war überall, wo, wenn Sie mal das Neue Testament lesen, zieht sich das durch. Immer kamen in die Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, Juden aus Israel und sagten, euer Glaube taugt noch nicht, ihr müsst erstmal das Gesetz annehmen. Wenn Sie den Galaterbrief lesen, der ist voll davon, nicht? Und da hat Paulus sich den Stier bei den Hörnern gefasst und ist nach Jerusalem gereist, wo die Apostel aus Israel waren, Petrus und Jakobus, der besonders streng war. Und dann haben sie ein Konvent abgehalten. Das war das erste Konzil, das Apostelkonzil, um es zu nennen. Nicht? Und dann haben sie also ein paar Tage lang darüber gestritten. Ich kann mir denken, dass den Leuten aus Juda furchtbar schwer war zu kapieren. Es kommt etwas völlig Neues tun. Israel jetzt auf Seite gestellt und das alte Testamentgesetz abgetan. Und dass Jesus völlig gerecht macht und es keine Beschneidung mehr gibt. Und dann sind sie am Schluss einig geworden. Sie können das also nachlesen in der Apostelgeschichte 8,15. Und dieser Beschluss nun, den sie gefasst haben, der ist mit einem Satz eingeleitet, der schmeißt einen um. Wissen Sie, wie das steht? Es gefällt dem Heiligen Geist und uns, dass es so und so gehandhabt wird. Das heißt, sie waren überzeugt, dass der Beschluss der Brüder, den man also in der Bruderschaft gefasst hat, völlig übereinstimmt mit dem Willen des Geistes Gottes. Man hat darüber gebetet, nicht? Es gefällt dem Heiligen Geist und ich erinnere mich, dass wir im Kirchenkampf einmal, dass ich bei einer Verhandlung in Düsseldorf bei der Staatspolizei war, zusammen mit dem heutigen Präses Beckmann, der war damals auch schlichter Pfarrer, nicht? Und da sagte der Staatspolizeibeamte, Mensch, Sie können doch gar nicht so sicher reden, dass Sie den Willen Gottes kennen, nicht? Wir wissen nicht mehr, ob ein Gott lebt und Sie tun, als wenn Sie den Willen Gottes wüssten. Und da richtete sie Beckmann auf und sagte, die ersten Christen haben so gesprochen, es gefällt dem Heiligen Geiste und uns. Man kann den Willen Gottes kennen und darum bleiben wir in dieser Sache stur. Da können wir nicht ihren Willen tun, sondern Willen Gottes, weil es nämlich im Heiligen Geist und uns gefällt, so zu handeln. Da macht er ihn deutlich, wir stehen unter einem anderen Kommando als unter euren Dämlichen. Da wurde mir das deutlich von der unerhörten Führung, über die man gewiss geworden ist, im Bruderkreis, und nicht auseinandergesetzt hat. Darum ist es ja schön, dass wir hier in unserer Bibelstunde-Gemeinschaft hier einen Bruderkreis haben, wo man sich auch manchmal ein bisschen kloppt, nicht wahr? Und es ist doch ein wundervoller Bruderkreis, wo wir auch dann hoffentlich am Ende sagen können, es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Das ist ein großartiges Wort, nicht? Finden Sie ja auch.
Das gefällt ihm halt in Gassen. Ich würde aber trotzdem, lieben Freunde, ich würde trotzdem aber nicht unter allen Umständen sagen können, was die Brüder sagen, das müssen wir tun. Das ist der Wille Gottes. Also sehen Sie, das habe ich im Kirchenkampf gelernt. Da gab es Augenblicke, wo meine Brüder Bekenntnis geschlossen, konnte ich nicht machen. Nein, ich konnte nicht. Und wo mir ganz klar war, das ist nicht mein Weg. Es gibt Entscheidungen in unserem Leben, wo wir Mutterseelen allein stehen. Also ich denke, ihr jungen Leute, die heiraten, das ist so eine Entscheidung, wo schließlich kein Bruder dir am Ende helfen kann. Du musst die Ehe nachher führen, nicht? Ganz alleine. Und es gibt Entscheidungen, wo die Brüder uns nicht helfen können. Das ist eine, ich meine, es ist sehr gut, wenn man Brüder hat und Glaubensgenossen, Schwestern und so weiter, mit denen man sich beraten kann. Das ist eine große Hilfe, um Willen Gottes zu erkennen. Aber allein genügt man. Weiter, wie kann ich die Führung Gottes erkennen, die ich mir entscheide? Mir ist ein wichtiger Punkt immer der, wenn ich eine Entscheidung fällen muss. Ich kann es jetzt richtig ausdrücken, dass ich misstrauisch bin gegen mein eigenes Fleisch und Blut und gegen meinen eigenen Willen. Also ich will Sie mal einfach deutlich machen an ein Problem, die mich bewegen. Nicht? Also da kommen ein Haufen Einladungen zur Evangelisation. Ich kann nur ein paar annehmen. Da kommt einer aus Württemberg und einer aus Oldenburg, aus Delmenhorst. In Württemberg weiß ich, das wird garantiert eine großartige Sache, nicht? Wenn die Württemberger hören, wie der Busch kommt, dann sind sie da. Nicht? Und freuen sich, und ich freue mich auch. Es sind auch große Schlachten, aber es ist eine feine Sache. Aber in Oldenburg, in Kiel, in Neumünster, in diesen norddeutschen Städten, wo nie eine Erweckung war, wo es geistlich eine Sandwüste ist, wissen Sie, wo der Teufel einem alles in den Weg wirft, wo man durch die Hölle durchgeht, wenn man evangelisiert. Dann sagt mein Fleisch und Blut, Mensch, du kannst nur eine von beiden annehmen, nimmst die Württembergische, das ist ein bisschen leichter, das ist ein bisschen netter, da ist keine Gefahr, dass der Laden schief geht, nicht wahr? Da oben, das kann furchtbar schief gehen. Ne? Denken Sie, das ist ein Team wie die Jansbrüder in Lübeck, einfach gescheitert sind. Ne? So kann der da oben gehen. Mensch, geh da auf. Sagt dann der Geist Gottes. Sehen Sie, da bin ich der Überzeugung, dass wenn ich offen bin für die Mahnung des Geistes Gottes, ich fröhlich misstrauisch sein kann gegen das, was man gerne tut. Oder anders ausgedrückt. Es ist, wenn ich nach der Führung meines Herrn frage, furchtbar schwer, dass man nicht die Führung Gottes verwechselt mit seinem eigenen Wünschen. Sehen, da wurde bei uns so geäppelt über die Pfarrer. Vor dem Kriege war es so, die Pfarrer zogen alle nicht gern aufs Land. Da hatten sie ihre Kinder keine Schulen und sie waren primitiv, nicht wahr? Und dann gingen sie in die nächste beste Stelle in der Großstadt. Und wenn sie eingeführt wurden, war die Rede davon, der Herr hat mich nun hierher geführt. Und dann war es sehr merkwürdig, als die Hungerzeit war und Krieg und nichts zu essen, auf einmal führte sie der Herr alle aufs Land, nicht mehr in die Dörfer. Und das ist dann bei Einführungsreden so offenkundig geworden, nicht? Dass man, es wäre besser gewesen, wenn man gesagt, ich wollte gerne aufs Land, meine Kinder hungern, nicht wahr? Und da habe ich das gewählt, wäre nichts gegen zu sagen, nicht? Verstehen Sie? Nun, ist natürlich, jetzt habe ich das eigene Nest beschmutzt, wie man das so nennen würde. Ja. Aber ich weiß kein Beispiel aus Ihrem Leben, aber Sie werden eigenes wohl finden können. Also, es ist sehr, sehr schwierig, sehr schwer auch, dass ich nicht mein eigenes Wünschen verwechsle mit dem Weg Gottes. Ich erinnere mich an eine Szene, wie, wo ich meine Mutter, meine wundervolle Mutter, nicht wahr, die alle, die einen Kirchenheiligen Geist hatte, man zornig gesehen habe. Da war so ein junger Missionsschüler, der kam oft in unser Haus und der liebt das immer, nicht wahr? Dass er immer sagt, der Herr will. Der Herr will. Und der ist Krieger, der Herr, nicht? Und wie meine Mutter eines Tages ihm ins Wort fuhr und sagte, der Herr will, allerdings will der Herr Krieger will nämlich. Aber ob der Herr Jesus will, ist eine andere Frage. Nicht? So. Das ist ganz recht. Der Herr will ein Busch, will auch was, ob das der Wille Gottes ist, ist eine andere Frage. Nicht? Eine sehr andere Frage. Ich muss dazu eben, weil es so wichtig ist, eine Stelle aufschlagen, das ist Römer 8, wo der Paulus so ernst war, zwischen dem Wesen des Fleisches und des Geistes, dass deutlich wird, wenn man von der Führung Gottes spricht, muss man misstrauisch sein gegen sein Fleisch. Fleisch ist in der Bibel ein Ausdruck, also für die Natur. Wir sagen besser unser natürliches Wesen. Römer 8, Vers 5. Denn die da fleischlich sind, also nach ihrer Natur wandeln, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, das heißt vom Geist Gottes regiert, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein, der natürlichen Lüsten folgen, ist der Tod. Und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist eine Feindschaft wider Gott. Weil nämlich das Fleisch dem Willen Gottes nicht untertan ist. Das heißt im Gesetz, dem Willen Gottes nicht untertan ist, es kann es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber christlichen Geist nicht hat, der ist nicht sein. Verstehen? Unser natürliches Wesen widerstrebt dem Willen Gottes. Und nun ist also furchtbar wichtig, für jede Führung, dass ich nicht bloß nach dem Willen Gottes an einer wichtigen Entscheidung frage, sondern dass ich ein Mensch bin, der den Heiligen Geist hat. Verstehen? Geistlich sein. Also diese Stelle hat mir einfach deutlich gemacht, dass es völlig verkehrt ist, wenn ich etwa an wichtige Entscheidungen mich nur aufrappe und sage, wie soll die Führung Gottes. Sondern aus dieser Stelle wird mir ganz deutlich, wenn ich den Heiligen Geist nicht habe, dann ist mein ganzes Wesen Feindschaft wider Gott und kann ihm nicht gehorchen. Wenn ich aber den Geist Gottes habe, dann führt er mich recht. Dann werde ich unter Leitung des Heiligen Geistes stehen. Das heißt, wenn ich in offenbaren Sünden bin, wenn ich Sünde lieb habe, dann betrübe ich den Heiligen Geist. Und dann irre ich auch, dann kann ich einen Weg, der kann ich nicht geleitet werden. Okay? Wenn ich nicht mehr bete, wenn ich nicht treu bin in der Stille, im Lesen des Wortes Gottes, in meine Stille für die Stunde morgens, nicht für die Heiligen Geist. Wenn ich ein geistliches Wesen habe, oder wenn ich mich gehen lasse im Umgang mit meinen Mitmenschen, wenn ich den Geist Gottes betrübe, dann habe ich auch keine Führung. Ob ich geführt bin oder nicht, das hängt von meinem ganzen Leben ab, ob ich ein geistlicher, vom Geiste Gottes getriebener Mensch bin, dann weiß ich den Weg. Und, ach du Liebe, verzeihen Sie. In die Alterserscheinung, vergiss meine Grippe-Regeln zu nehmen. Naja, lassen wir mal, es sind die Dinge, die ich nicht zu Ende führen muss. Ich kann das nicht den Hals über Kopf abbrechen. Ich möchte zum Schluss einfach noch mal ein Beispiel sagen, das ich neulich mal sagte. Mir ist so wichtig, das Wort unseres Heilandes, ich will dich in meinen Augen leiten. Ich will dich in meinen Augen leiten. Wo meine Mutter mir mal sagte, ich weiß, es war eine Zeit, wie ich verlobt war, ich erzähle es, glaube ich, neulich, da kamen wir drauf zu sprechen, da sagst du, wenn du mit deiner Braut in der Gesellschaft bist und du willst gehen, und da brauchst du nicht zu ihr zu gehen, sagen wollen gehen, da genießt, wenn du drüber ein bisschen durch den ganzen Saal drüber blinzelst, dann hat die Braut das verstanden. Das heißt, mit den Augen leiten. Liebende können sich mit den Augen leiten. Eheleute, die sie nicht mehr lieben, die können sich anschreien, verstehen sie nicht. Nicht wahr? Und anschreien, verstehen sie nicht. Und Liebende können sich mit den Augen leiten. Verstehen sie? Und wenn mein Verhältnis zu meinem Heiland in Ordnung ist, dass ich ihn liebe, seine Liebe gewinne, dann steht auch in all meinen Dingen unter seiner Liebe. Auch, und da geht es dann, geht zur Natur entgegen, so geht es gerad und weit.